Und es hat dadurch was Aufregendes. Nur wenn das Biest ausbricht, dann zerstört es den ganzen Wein. Also dann macht es im Prinzip die ganze Situation komplett kaputt. Darf ich guten Abend sagen?
Sag, was du willst. Hauptsache, du sagst Hallo. Freundlich, höflich, so wie
Hallo,
es
Lars.
meinen Kindern stets versuche beizubringen und nicht mit so einem nordischen
Ich
Nicken.
freue mich, dass wir, es ist ja schön, wenn du dann irgendwie beim Einschlafen nur noch nickst. Ich freue mich, dass wir es mittlerweile wöchentlich schaffen, also uns zu
Ja.
treffen. Früher haben wir ja da vorproduziert, zwei, drei Folgen im Voraus, aber mittlerweile, aufgrund der Zeitknappheit, ist es aber schön, wenn wir einigermaßen irgendwie dann doch
Ja,
tagesaktuell sind.
Tagesakt,
Also ein schönes
ja.
Gefühl,
Und
dich jede
dennoch muss
Woche
ich
zu
ja
hören.
irgendwie die Sinnfrage nochmal irgendwie aufwerfen. So, machen wir denn alles richtig? Ist das, was wir so besprechen, hat das Hand, Fuß? Mögen uns die Menschen noch? Oder klicken die da
Ich
drauf und
würde
lassen durchlaufen?
sagen,
Oder müssen wir mehr Geld in
ich würde
Brandbuilding
sagen so und
investieren? Was
so.
müssen wir machen?
Ich würde sagen so und so. Also wir kriegen durchaus kritische Stimmen, die uns als
Der
Kasperle
Kaspar, die
Theater
Kaspar ist ein, glaube
bezeichnen.
ich, ein Pluralwort, wenn ich mich recht entsinne, aber.
Ja, und wir sind zwei. Es gibt viele, die viel Zuspruch halten. Da habe ich eben durch den Personenkontakt den großen Vorteil, dass ich direkt ein Feedback bekomme und sehr viele das sehr, sehr wohlwollend äußern. Die Zahlen sind eigentlich steigend, also daher auch, was nachgehört wird, das finde ich ja immer so toll. Und nichtsdestotrotz, also wäre ich sehr dankbar für jedes Like und für jeden Kommentar, für jede Bewertung, die wir bekommen, jede Anregung, die wir auch bekommen. Also es gibt sowohl positive Anregungen, wie haltet es in einer halben Stunde, macht es ein bisschen ausführlicher, macht eine neue Hintergrundmusik, tralala, lasst diese Fahrstuhlmusik weg oder. Bis hin zu konkreten Wünschen, Fragen. Ich mag diese Interaktion. Wir können nicht zu viel und nicht alle Kommentare beantworten. Das ist manchmal ein bisschen schade, weil da einfach die Zeit fehlt, aber wir versuchen dann zumindest zeitnah auf alles einzugehen. Ich finde es einfach schön, dass die teilweise zwei, drei, nee, 2 Jahre alten Sachen immer noch nachgehört werden. Also, dass es noch aktive Hörer der ersten, der zweiten, der dritten Folge gibt. Und man kann das so ein bisschen analysieren. Also, es ist eine Freude, dass es war und dass es aufgenommen wird und dass es keinen Abbruch gibt in jeglicher Form, sondern dass es sich stetig entwickelt. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch so was Besonderes in der heutigen Podcast-Welt, dass wir nicht in Staffeln arbeiten oder dass wir nicht sagen, okay, wir machen das ein Jahr, sondern dass wir jetzt schon fast 70 Folgen dabei
Ja,
sind.
also so eine gewisse Hartnäckigkeit kann man uns attestieren. Aber es macht ja immer auch noch Freude, also auch durchaus mit dir zu plaudern und über Welt, Leben, Liebe, Wein, Medien und sonstige Sorgen des Alltags zu sprechen.
Und wenn wir zu sehr abschweifen, dann bitte ich das auf der einen Seite zu entschuldigen. Manchmal ist es eben auch, glaube ich, eine interessante Geschichte, weil wir uns ja kaum neben dem Podcast hören und miteinander kommunizieren. Und ich sehe es immer so ein bisschen, als wenn ich in Amsterdam irgendwie die Straße entlang laufe und in diese fremden Wohnzimmer oder Schlafzimmer blicke. Und da werde ich ja irgendwie zum Voyeur und zu sehen, wie die sind, die eingerichtet, was bringen die gerade zum Tischessen jetzt Abend. Also so sehe ich das hier in diesem eigentlich Gedankenraum, den wir haben, auch manchmal. Und das finde ich durchaus reizvoll. Und so als kleines Nebenthema gibt es ja deine Welt und meine Welt, die wir so
Unsere Welt, in der wir leben
nebenher noch so ein
und die
bisschen bespielen.
Kosmen.
Unsere Welt, in der wir leben. Und hin und wieder können wir auch voneinander lernen. Also die ein oder andere Frage, die ich aus meiner oder du aus deiner Welt oder umgedreht wir haben, können wir hier auch besprechen. Also ich hab in der Tat eine konkrete Frage. Und die kam nicht zuletzt durch meine Kinder, wenn ich mit denen einen Film gucke. Und es gibt ja so teilweise Situationen, wo richtige Film oder richtig krasse Filmfehler auftauchen. Also wenn da irgendwie, keine Ahnung, noch eine Gasflasche irgendwie rumsteht, wenn die da irgendwas explodieren lassen oder irgendjemand im zweiten Setting damit einmal was anderes anhat oder die Haare anders gekämmt wird, sind ja teilweise recht teure Produktionen. Ist sowas gewollt, um die Aufmerksamkeit des Zuschauers dann irgendwie
zu testen? Ich würde oder das, eben, ich würde sagen, das ganz klar nein. Jeder Kameramann kriegt einen Hörsturz. Solche Fehler tauchen manchmal von ganz alleine auf. Dann gibt es Crewwechsel oder zwischen den Szenen liegen lange, lange Zeiten. Es wird eigentlich immer es wird immer von der Szene auch wie so eine Art Schlussfoto gemacht, dass man, selbst wenn man halt ein Jahr später dreht, genau auf dieses Foto guckt und sieht, wer hat da was in welcher Hand gehabt, was stand da rum, was stand da nicht rum, was hat einer, was für ein Bart, welchen Gesichtsausdruck, wie geschminkt, welche Haarfarbe, welche Klamotte etc. etc. Also bei jetzt diesen klassischen Kinofilmproduktionen. Also Fehler sind da eher weniger gewollt. Das hat eher was mit dem und es gibt das, ich weiß nicht, Tausende, Hunderte, also es gibt auf jeden Fall so Internetseiten, Portale, mit so, wo Freaks jeden Film durchgucken und in jedem Film alle Fehler kennen und genau da hängt nochmal irgendwo das Atmo-Mikro rein, dann kommt einer aus der Tür und hat aber jetzt das Ding in der anderen Hand oder das vergessen oder da steht noch einer oder hockt noch ein Komparse. Das sind Sachen, die natürlich bei der Aufnahme selber manchmal vielleicht nicht auffallen, weil da irgendwie Leute abgelenkt waren oder meinetwegen der Kontrollmonitor kaputt war oder irgendwie sowas und alle gesagt haben, okay, wird schon passen. Und dann ist es so, dass wenn so ein, ist ja ein komplexer System oder es gibt auch Regisseure, also heute glaube ich nicht mehr, aber die teilweise auch ohne Monitore gearbeitet haben, die sich wirklich das live angeguckt haben, auch das hat es gegeben, wird es auch weiterhin geben, aber die meisten gucken auf den tatsächlichen Monitor, der quasi das echte Kamerabild dann zeigt und nehmen das irgendwie alles ab. Das wird auch meistens nochmal nachgeguckt. Selbst zu Zeiten, als es so eine Art, als es noch auf Film aufgenommen wurde, gab es meistens trotzdem irgendwie, lief noch irgendwie was anderes mit, dass man nachgucken konnte. Dann gab es ja eine Zeit lang diese Zeit, wo quasi auf digital aufgenommen wurde und dann wurde das auf Film ausgespielt, dass das in den Kinos projiziert wurde. Inzwischen sind die auch alle digital. Also im Prinzip wird was aufgenommen, man kann sich das irgendwie eigentlich angucken. Wenn dieser Fehler dann aber durchrutscht, passiert Folgendes. Diese monsterteuren Sets werden abgebaut. Ja, du kannst nicht, also so ein Drehtag kostet Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen mit den ganzen Superstars. Das heißt, du kannst so ein Ding eigentlich nicht replizieren. Was hast du und was du nicht hast, hast du nicht. Gibt ja auch im Dokumentarfilmbereich gibt es einen so einen schönen Spruch, was der Kameramann nicht aufgenommen hat, ist nie passiert. ist das beim Kinofilm wirklich so? Du kannst diese Dinger dann eben, wenn du ein großes Set gebaut hast in irgendeinem Superstudio, du kannst das nicht nachbasteln. Ja? Oder manchmal dann übersieht es ein Cutter oder dann sagen sich, okay, drauf geschissen, lassen wir drinnen, wird schon keiner merken. Ja, das ist auch oft so, dass du ja da gibt es ja auch so optische Dinger, wo du, welchem Punkt im Bild folgst du? Ja, du folgst natürlich dem, der spricht, der was sagt, so da guckst du hin, wenn da könnte theoretisch links unten du Knallfrosch stehen, würde keiner lesen. Ja, das sowas, diese Fehler tauchen dann ja erst dann auf oder werden publik, wenn ein Film lange auf dem Markt ist und die Leute ihn zum dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Mal gesehen haben. Dann eben auch natürlich so cineastische Freaks, die dann eben diese ganzen Anschlussfehler, so links, rechts, Sprung oder weißer Kuh, was denen das alles auffällt. Dazu kommt dann nochmal, dass das bei den Filmen heute, die ja digital durch einen viel, 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 viel aufwendigeren Postproduktionsprozess gehen, da kann man sehr, sehr viel machen. Da werden Fehler auch eliminiert. Teilweise ist ja sowieso der halbe Film in dem grünen oder blauen Raum oder sowas gedreht und der ganze Rest wird künstlich hinzugepackt. Diese Filmfehler betreffen ja eigentlich eher ältere Filme. Also hier Star Wars oder diese Originaldinger und sowas. Mhm. Oder auch so. Und das sind natürlich Filme, die ich habe die ersten drei oder die Folge 4, 5, 6 habe ich bestimmt jeweils auch 10, 20 Mal gesehen. Ja. Wobei mir da ich diese Filmfehler erst auf irgendwelchen Internetseiten irgendwie gesehen habe. Ach stimmt, ach ja. Es gibt ja auch ein so ein berühmtes Bild, was diese Blickrichtung betrifft, von man hört meine Stimme jetzt schlechter, weil ich vor meinem Bücherregal stehe und nach dem Buch von Steve...
Ich dachte, weil du Fernseh gucken gehst.
...von Steve McQueen suche. Gibt so, und es gibt ein berühmtes Foto von ihm, wo er so in die Kamera guckt. Und ich habe dieses Bild auch ganz oft gesehen, bis mir mal ein Fotograf gesagt hat, hast du mal nach unten geguckt? Und da hängt wirklich sein Pimmel im Bild. Also das, der hat da sein Schwanz rausgeholt und den hängt da irgendwie im Bild. Den siehst du aber nicht, weil du dem in die Augen guckst. Du guckst dir das Bild an, guckst ihm in die Augen und guckst nicht weiter runter, weil es von oben fotografiert. Das ist so ein Klassiker. Da wirst du immer dem Bildinhalt folgen, also diesem handelnden Moment und nicht dich quasi umgucken und dir mal in Ruhe die Requisiten angucken in einer irgendeinen spannenden Szene. Sondern dass du folgst der Aktion, dem, was da passiert und nicht, ach guck mal, da hinten die Blumen sind nett und ach gut, das sind gar keine echten Blumen. Ne? Also das machst du ja eigentlich, sondern nur wenn du es halt zum 400. Mal gesehen hast und nicht weißt, was du machen sollst.
Aber gewollt werden die nicht eingebaut, dass man sagt, das ist die Handschrift des Regisseurs oder
der. Ja, das sind aber eher so diese Cameo-Dinger. Ne? Also hier, der berühmteste Beispiel ist Quentin Tarantino, der ja quasi immer in irgendeiner Art und Weise in seinen eigenen Filmen auftaucht.
Aber es ist kein Fehler.
Das sind so Sachen oder es gibt sicherlich auch, es gibt immer Verweise, was es viel gibt, sind so, wenn Kameraleute oder Regisseure so Bezüge herstellen, weil also ein bestimmtes, wenn irgendeine Verquickung mit einem anderen Film, wenn das so zitiert wird, vielleicht auch so Hintergrund, man kriegt es gar nicht mit, sonst erst beim 3., 4., 5., 6., 700. Mal gucken, irgendwie dann ja, aber so ein Fehler, wo einfach ein Tonassi im Bild rumhängt oder noch irgendwie hinter der Wand noch irgendwie so ein Fuß vom Requisitenschieber rausguckt, das hat keiner gewollt. Also glaube ich nicht. Nee. Also du würdest als Regisseur sofort auf keinen Fall brichst du ab. Ja, und so, also
im Wein ist das ja schon ein Thema. Also wenn ich da in meine Branche springen darf, da ist es eigentlich manchmal durchaus berechtigt. Es gibt gewisse Sachen, die gewollt sind und Wein-Eigenheiten oder Eigenschaften, die durchaus als Spielerei gesehen werden. Und es hat ja beides mit Kunst und beides mit Handwerk zu tun. Deswegen hätte ich gedacht, dass bei deiner Branche also manchmal gar nicht so unüblich ist, keine Ahnung, das Bild irgendwie blau erscheinen zu lassen, dass man das vielleicht nicht als natürlich empfindet, aber damit eben so die Handschrift des Schauspielers, Regisseurs oder dass jemand eben auf besondere Weise spricht, was vielleicht auch fehlerhaft ist und dann irgendwelche, nicht?
Nee, also sicherlich Eigenheiten, so wie, es gibt so ganz klar erkennbare optische Sprachen, ja, also das ist halt Regisseure, Kameraleute gibt, die du ganz klar erkennst. Ja, also das was glaube ich jeder kennt, ist so Tim Burton. Alle Filme von dem haben diese eigenwillige optische Darstellung, dieses überzeichnete. Hier Charlie in die Schokoladenfabrik, Nightmare Before Christmas und wie die ganzen Filme heißen, das Corpse Bride, wo, also A sind das immer die gleichen Schauspieler, das ist die Helena Bonham Carter und Johnny Depp, also die sind sowieso immer dabei. Dann eben auch diese optische Umsetzung, die du sofort erkennst. Film geht los, nach 2 Sekunden, das ist Tim Burton. Also definitiv, da gibt es gar keine. Also klar. Das gibt es und das wollen sie auch oder die Art und Weise, wie zum Beispiel ein Guy Ritchie Filme macht, das hat einen ganz bestimmten Look, Musik, Schnitt, Bumm, Krach, Peng. Ich habe übrigens jetzt nebenbei nochmal geguckt, also es ist dieses Taschenbuch Steve McQueen von William Claxton fotografiert und auf Seite 153 ist eben jenes Bild, wo man das nachschlagen, kann man das nachschlagen? Der Kollege Steve McQueen guckt die Kamera von oben fotografiert, steht am Wasser.
Wenn man seine Augen sehen möchte.
Oh, genau. Es ist so krass, weil man, ich habe dieses Buch relativ lange, habt immer durchgeblättert und mir ist das nie aufgefallen.
Schön, aber so ist es, glaube ich, eben auch beim Wein, um den Bogen wieder zurückzuspannen, dass viele Weine trinken und erst wenn man sie darauf hinweist, dann wird denen gewahr oder wird denen bewusst, dass das eigentlich vielleicht nicht so natürlich oder nicht so gewollt ist. Fallen dir typische Weinfehler ein? Also kennst du, also oder weißt du was ein Weinfehler wäre?
So Fehltöne meinst du jetzt? Also der klassischste Weinfehler ist ja der Kork, den wir hier auch schon oft besprochen haben. Und dann gibt es ja geschmackliche Töne, die da irgendwie also so im Geschmacksbild nicht reingehören. Stimmt irgendwas nicht. Oder wenn Weine sehr alt werden und irgendwie seltsame Dinge entwickeln. Aber ich bitte, das noch mit professionellem Wortgut zu untermauern, Silvio, sonst wird der Vorwurf wieder bestätigt. Wir labern nur.
Dass wir Labertaschen sind oder Friseure.
In der Friseusen sind die hier. Entschuldigung, nichts gegen das Friseurhandwerk, aber der Spruch geht ja leider so. Jetzt muss ich ja auch, also es ist ja sprachlich übrigens, das nochmal schnell zu sagen, also so wahnsinnig viel im Wandel und von Genderdiskussionen links über eben so Späßchen. Jetzt, ich habe im Fernsehen neulich gesehen, dass die eine Seniorentanzgruppe jetzt nicht mehr mit Samba-Hüten und im so mexikanischen Kostüm und im Kimono auftreten darf, weil das diskriminierend den Mexikanern gegenüber und den Japanern gegenüber sein soll. Das habe ich nicht kommen sehen, sage ich jetzt mal. Und da ist sprachlich, bin ich mit dem Wort, das ist eine Friseuse, aufgewachsen. Also ich bin, kann ich offen gestehen, ja jünger als du, aber Jahrgang 77. Und dann habe ich so diesen Prozess noch mitbekommen, dass also das ist eine Friseurin. Und jetzt ist auch das out, jetzt ist man Hairstylist.
Ach so.
Ja, also man ist Hairstylist.
Auch als Frau ist man Hairstylist.
Eine Hairstylistin.
Also Hairstylistin.
Aber das also Friseurin, das ist auch nicht nett. Also es ist die Welt ist im Wandel, das wusste Herr der Ringe schon. Aber das ist oder der Kollege Tolkien. Ich bin stets bemüht zu lernen. Finde es halt nur was wahnsinnig anstrengend ist, dass man in jedem Mikrokosmos natürlich inzwischen in so eine Falle tappen kann und dann mit einer ganz fiesen Art und Weise, ja, wie wissen Sie das denn nicht? Da darf ich für Verständnis werben, dass man den Menschen auch mit netten Worten erklären kann, du Mensch, da hat sich was geändert, sag das doch mal so und so. Vielleicht manchmal auch mit einer Begründung, aber das nur am Rande.
Und wir können hier dazu stehen, dass wir wirklich viele Sachen nicht wissen, also dass wir dazu stehen, dass wir...
Die erste Erkenntnis.
Ein Nicht-Wissens-, sondern vielleicht ein Weingedanken-Podcast und kein Wein-Wissens-Podcast. Aber manchmal ist es vielleicht auch ganz interessant, mit so ein bisschen Wissen das Ganze zu untermalen oder zu begleiten. Also wenn ich habe mir mal die Definition für Weinfehler rausgesucht und die darf ich vielleicht sogar ablesen. Also Weinfehler ist eine Sammelbezeichnung für unerwünschte Wahrnehmung eines Weins hinsichtlich Geschmack, Geruch oder Aussehen, die den gewünschten Eindruck erheblich beeinträchtigen oder verderben. Kork ist zum Beispiel eine Sache, die wird gar nicht als klassischer Weinfehler gesehen, weil du es gerade aufgeworfen hast, weil es nachträglich dem Wein, dem fertigen Wein angetan wurde, also weil der Geschmack ja in diesem fertigen Wein, deswegen eben auch also
der Weinfehler ist nicht vom
Ton oder Fehlton, sondern als Geschmack, und ein Weinfehler sollte normalerweise bei der Produktion selber entstehen, also so in zumindest einer der vielen Definitionen, die es dort gibt oder Ansichten, die es dort gibt. Gerade beim Wein gibt es ja viele Leute, die viel zu glauben zu wissen oder den erfunden zu haben. Und somit gibt es eben auch ganz, ganz viele Meinungen. Ich finde, dass das Thema Weinfehler, wir hatten es witzigerweise außer beim Kork noch niemals und auch nur als Randgruppe irgendwo besprochen, ist total spannend, weil man kann das von zwei Seiten, finde ich, betrachten. Also auf der einen Seite hat man diese absolut perfekt gemauerte Wand. Also manchmal, wenn du so eine richtige, so aus Klinkerstein, unglaublich glatt, also richtig so perfekt, also wo die eine
abfliegt. Ich wohne hier in Hamburg, hier die ganze Stadt ist
jemand so mit Maßstand. Und wenn du dann einen Stein hast, der anders liegt, also du hast ja irgendwie 1000 Steine aufeinander und der eine guckt vielleicht einen Zentimeter raus, die ganze Wand sieht scheiße aus. Also es funktioniert da nicht mehr. Also der kann sich wirklich über Jahre Mühe gegeben haben, kann Stein auf Stein aneinander gesetzt. Und dieser eine Stein, der guckt nur so 1 Zentimeter raus. Das ist so dieses, zerstört das ganze Bild. Auf der anderen Seite, also das ist so die negative Betrachtung eines Fehlers, weil dort ist ja offensichtlich ein Fehler irgendwie eingebaut worden. Auf der anderen Seite kannst du einen absolut grün gefärbten, perfekten Baum haben und wenn da ein Blatt schon langsam rot wird oder 2, 3 Blätter, dann kannst du das Ganze bereichern, auflockern und es kann wunderschön dadurch aussehen. Und da hat ein Fehler, also in dem Sinne eine Fehlentwicklung, hat etwas Schönes dabei und man kann das dann eben auch schön betrachten und so sehe ich das im Wein auch. Also es gibt auf der einen Seite Weinentwicklungen, die nicht unserer Norm oder der industriellen Norm entsprechen, die vielleicht das Ganze bereichern, geschmacklich auskleiden, eine zweite, dritte Ebene in den Wein einbauen. Und es gibt manche Sachen, wo man sich eben total dran stören kann. Ich glaube, man kann das grundsätzlich so betrachten, dass es eben auf der einen Seite handwerkliche Weine gibt, auf der anderen Seite eben diese industriellen Weine. Und eine industrielle Produktion wird immer einer Norm und einem idealisierten Geschmack folgen. Und wird immer darauf schauen, dass etwas so textbookmäßig ist. Und es gibt genügend Winzer in dieser Weinwelt, gerade wenn du diese individuellen Bereiche wie Mosel, Rieslinge, Burgund etc. Betrachtest, wo gerade Weinfehler teilweise, und deswegen meine Frage ganz am Anfang, ob ihr sowas künstlich einbaut in eurer Branche, wo diese Weinfehler akzeptiert, teilweise sogar gefördert in einem gewissen Rahmen sogar gewünscht sind.
Um ein Unikat rauszumachen oder was Besonderes oder in dem Wein eine ganz besondere Eigenheit zu geben oder um wiedererkennbar zu sein oder was ist die Motivation?
Es gibt verschiedene Weinfehler. Ich würde vielleicht später auf die Weinfehler im Einzelnen drauf eingehen, könnte ich mir vorstellen.
Kannst du mal.
Da geht es so mehr darum, das Biest zu handeln. Und es hat dadurch was Aufregendes. Nur wenn das Biest ausbricht, dann zerstört es den ganzen Wein. Also dann macht es im Prinzip die ganze Situation komplett kaputt. Und nur wenige können es handeln. Würde vielleicht eingehend so ein bisschen darüber reden, was keine Weinfehler sind. Und was ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig finde. Und da darf man eben auch nicht vergessen, dass uns nicht nur Freaks oder Profis hören, was ich sehr, sehr schön finde. Sondern manche, die sich vielleicht sogar an uns erfreuen, an unseren Geschichten erfreuen oder sich eben anfänglich mit dem Thema Wein beschäftigen möchten. Und das ist für mich so eine der größten Ehren, dass wir diesen Leuten nicht die Angst nehmen, sondern einfach Zuspruch schaffen, dass Wein eben kein Riesenmysterium sein muss oder man eben auch am Wein Spaß haben kann oder eben auch am aktiven Trinken Spaß haben kann. Und zum Beispiel, und bitte lach nicht, Kork im Wein als Brösel zum Beispiel, also als physisches Element, ist kein Fehler. Also wenn man einen Wein irgendwo serviert bekommt im Restaurant und da sind ein paar Korkbrösel drin, ist das kein Reklamationsgrund, sondern es ist
Teil
einfach
des Spiels.
In dem Sinne passiert. Teil des Spiels. Der Wein hat dann auch kein Kork. Also auch das habe ich schon gehört, dass man sagt, oh, der Wein hat Kork, da schwimmt ein Korkstückchen drin. Nein, hat er nicht. Das ist halt in dem Sinne einfach ein Servicefehler, wenn man so möchte. Auch sind keine Fehler, was oft gefragt wird, mittlerweile durch auch viele Publikationen und Medien gar nicht mehr so häufig gefragt wird, ist zum Beispiel Weinstein. Mhm. Ist kein Weinfehler. Weinstein wurde eine Zeit lang auch als Qualitätsmerkmal dargestellt, wenn man gesagt hat, okay, der Wein wurde in irgendeiner Form nicht filtriert und es gibt Weinstein, den man durchaus als Qualitätsindikator nehmen kann, aber grundsätzlich ist Weinstein nichts anderes als Weinkristalle, als Teil der nicht lösbaren Weinsäure, als Calciumsalz, ausfallen und dann irgendwann sichtbar werden und meistens am Boden liegen bleiben. Mhm. Die können teilweise sogar medizinisch genutzt werden. Also es passiert ja nicht nur in den Weinflaschen, sondern teilweise auch in größeren Produktionen, teilweise kiloweise in den Tanks, dass die da rausgeschäffelt werden müssen. Und es gibt so verschiedene Apotheken oder verschiedene Produzenten von Medikamenten, die diese Sachen aufkaufen. Also die sind durchaus verwendbar, aber ich glaube, wirklich reich wird man da nicht. Und man darf sie nicht vergleichen mit zum Beispiel Weindepot, was auch kein Weinfehler ist. Also ist da wieder auch ein Wein, ein Servicefehler, wenn das ins Glas gerät, was manchmal eben auch durchaus passieren kann, aber durch ein ganz traditionelles Dekantieren, also ein Trennen vom flüssigen, vom festen Bestandteil, kann sowas vermieden werden, wenn es der Umstand ist, dass die Flasche halt aus irgendwelchen Grund, weil sie gerade erst mit der Post kam, einer Schüttelsituation unterworfen wurde, also dass das Depot aufgeschüttelt wurde, kann man sich auch einen Teefilter zur Hilfe nehmen, um eben das eine vom anderen zu trennen. Grundsätzlich ist das nicht giftig, das Depot. Ich kenne sogar Leute, die das mit Genuss, mit Trinken, mit Essen, manche finden es eher unangenehm, wenn man da sowas Sandiges am Gaumen hat. Es gab um 2000, 2005 witzigerweise eine Szene, die haben angefangen mit dem Weindepot zu malen. Also die haben da richtig schöne Bilder mit Lafite Rothschild Depot gemalt, die dann teilweise zu horrendem Geld verkauft wurden oder mit Bestrüß oder mit irgendwelchen Spätburgunder
Depot. Wieder ausgekocht und getrunken.
Diese witzigen, so ungefähr genau, für die Nachwelt aufbereitet sozusagen. Solche witzigen Situationen gab es eben auch. Das hat sich, ich habe es lange jetzt nicht gesehen, offensichtlich nicht durchgesetzt. Aber das würde ich eben auch nicht als Weinfehler bezeichnen. Weinfehler ist zum Beispiel auch nicht, ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, wenn du dein Weinglas vor dir stehen hast
und
dann
Strohhalm
ist da so ein öliger Film. Das ist auch kein Weinfehler, das ist ein Lars-Fehler oder ein Genussfehler, da so ein öliger Film drauf ist. Schon mal gesehen?
Ich trinke nur im Dunkeln.
Achso, machst die Augen zu beim Trinken, damit es wirklich schnell geht. Oder du dein Leid oder dein Unheil nicht siehst.
Ja, wobei ich, manchmal, also teilweise jetzt, wenn es ein Fancy-Wein ist, tatsächlich immer nochmal so das Glas nachspüle, also vorspüle. Weil ich mag es aber, dass irgendein Krempel aus der Spülmaschine, also wenn ein Glas aus der Spülmaschine stammt, dass da immer irgendwas dran ist, was da nicht rangehört. Hab ich so ein. Aber tatsächlich so ein öliger Film. Oder doch, ja, doch, ist mir aufgefallen. Habe ich aber dann.
Kommt in der Tat vom Spülmittel getrunken. Also, dass dann irgendwann noch im Glas ist. Also, es ist relativ einfach zu erklären. Es kommt nicht aus dem Wein, sondern eben auch aus dem Spülmittelresten, die dann im Glas sind. Deswegen das Glas einfach mit warmem Wasser ausspülen. Oder Spülmaschinen sind mittlerweile so professionell und dank des Glasspülers, es ist nicht mehr sichtbar, also wenn da Chemikalien sind. Kommt aber hin und wieder vor und das Einfachste ist eben, das Glas vorher mit warmem Wasser auszuspülen. Ist in dem Sinne auch kein Weinfehler.
Okay, da bin ich beruhigt. Ich bin trotzdem immer getrunken.
Ein Weinfehler ist zum Beispiel, obwohl es, das sind jetzt alles Töne, die im Nachhinein entstanden sind, ein Weinfehler ist auch nicht, wenn dein Wein irgendwelche fancy Aromen hat. Wie zum Beispiel irgendwie ein Huba-Buba-Aroma, also so ein Kaugummi-Aroma oder so ein.
Das liegt ja dann daran, wenn den Huba-Buba im Mund hat.
Das ist ein Weinfehler, aber das läge bei dir dran, aber es gibt auch andere seriöse Weintrinker, die das in der Tat im Wein riechen und das kommt von der Methode Carbonique. Das ist so diese Kohlensäureeinmeischung, wie sie im Beaujolais zum Beispiel praktiziert wird, dass man diese ganzen Schalen unter Kohlensäureverschluss oder unter der Kohlensäurehülle für einige Tage stehen lässt, die Farbpigmente sich aus den Schalen in die Beeren und in den Most hinein arbeiten und ich somit eine schnelle Farbgewinnung und einen Wein relativ schnell produzieren kann, um das jetzt ganz, ganz schnell zu erklären. Und dann bekommt der Wein immer so ein leichtes Kaugummi-Aroma. Also das ist aber in dem Sinne auch kein Weinfehler, sondern eine Spielart. Ein Weinfehler ist zum Beispiel auch nicht, wenn der Wein nach grüner Paprika riecht, also weil das eine Spielart von teilweise unreifen Trauben, was dann ein Winzerfehler ist, aber eben auch kein Weinfehler und eben auch eine Spielart sein kann. Okay. Es gibt gelegentliche Weinfehler, also die man als Weinfehler bezeichnen könnte, aber auch nicht muss. Willst du eigentlich auch was sagen?
Ich bin tatsächlich gespannt zu. Also es ist ja einer dieser Podcasts, wo ich habe ja vorher so einen kleinen Vortrag gehalten und jetzt hältst du einen Vortrag und dieses Wechselspiel der sinnvollen Informationen durch dich und der völlig unnützen Informationen durch mich, also unnützes Filmwissen oder über seltsame Fotos,
Nee, der lebensnahen, also der verwertbaren. Man kann sich jetzt ein Buch kaufen bei dir und kann da auf Seite 153 nachschauen, wie Augen ausschauen.
Wie man kann man an den Augen entlang nach unten gucken. Nee, deshalb bin ich völlig zufrieden mit und bin ganz Ohr. Das ist doch der Sinn dieses Podcasts, oder nicht?
Naja, nicht nur. Also es ist ja so eine Frage des Austauschs. Aber ich wollte dich auch nicht totreden, sondern wollte einfach
ich zumindest... Ich habe doch jetzt aber keinerlei...
Zwischenzeitlich Wortrecht.
Ich sage immer, dass ich kaum kaue beim Wein trinken und dass ich eben ohne meinen Strohhalm... Oder
beim Strohhalm trinken.
Kaum volle Züge aus dem Weinglas kriege. Also so... Ich finde, ich sage doch ab und zu irgendwas Sinnvolles. Ich könnte jetzt noch darauf hinweisen, dass angesichts der Beschwerden, die es ja gegeben hat, dass wir uns eine halbe Stunde halten sollen, die halbe Stunde, die erste halbe Stunde dieses Podcasts jetzt gerade vorbeigegangen ist. Und auch angesichts deines Monologes du vielleicht auch mal Gas gibst.
Das würde ich gerne, aber wir sind ja das beim kurzen Teil. Also wer seine Joggingstrecke jetzt schon absolviert hatte, sollte entweder eine extra Sporteinrichtung suchen oder noch eine extra Runde drehen oder sich das dann eben für morgen, zum Glück kommen wir nur alle 10 Tage oder so meistens alle 10 Tage, sich das für ja die nächsten Runden aufheben. Also es gibt eventuell Weinfehler, die man durchaus als Weinfehler deklarieren könnte. Das sind zum Beispiel Eiweißausflockungen, die den Wein trüb werden lassen oder trüber Wein, was man als eben nicht richtig deklarieren könnte, was teilweise auch nicht richtig ist. Was aber eben auch gerade in diesem allzeitlichen, neuzeitlichen Natural-Wein-Segment durchaus gern gesehen und durchaus gewollt ist. Also wenn der Wein eben trüb ist, wenn er Schwebteilchen, Trubstoffe in sich hat, wenn alte Hefepartikelchen noch in dem Wein sind, weil eben gerade Verfechter dessen sagen, Weine müssen nicht mehr totfiltriert, müssen nicht mehr überschönt werden, sondern all das, was in dem Wein irgendwie mit verarbeitet wird, ist ein Bestandteil des Weines und es ist schade, wenn es dem Wein entnommen würde, richtig ist. Dass bis zu 30% des Geschmacks durchs Filtrieren dem Wein entnommen wird, teilweise bis 50%, und der Wein in seiner Gesamtheit dann eigentlich nicht mehr ganz homogen dastehen kann, sondern eben in einer gewissen Einseitigkeit präsentiert wird, dass eben auch dieses Filtrieren und dieses eben überschöne Darstellen ein Teil des industriellen Winemakings ist oder eben unserer idealisierten Vorstellung von irgendeiner Rebsorte oder irgendeiner Machart. Also das ist diskussionswürdig. Diskussionswürdig ist auch, wenn ein Wein einen gewissen Seifenton hat, also wenn er so anfängt, seifig zu schmecken. Das ist manchmal, wenn der zu viel Alkohol hat oder wenn der eben zu warm produziert wird. Das ist nicht wirklich ein Weinfehler, es ist ein Produktionsfehler, auch wenn er käsig anfängt zu schmecken, also diesen ganz leichten Käseton bekommt, ähnlich wie ein Brie oder teilweise ein Hartkäse, kann das eine Reaktion aus der malolaktischen Vergärung, also aus der Säureumwandlung werden, wodurch der das bekommt, was nicht unbedingt ein Weinfehler, aber auch eine Spielart sein kann. Spontangärtöne könnten, wenn sie zu überhändisch werden, als Weinfehler gesehen werden. Gerade in der Zeit, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, als viele wieder anfingen, mit Spontis zu arbeiten, das noch nicht richtig konnten, die Weine zu sehr nach Erdekeller, Papier, nassem Papier rochen, pilzige Töne bekamen, wurde das eben dann wieder als Fehler irgendwo deklariert. Aber eigentlich ist es in dem Sinne nicht wirklich ein Weinfehler. Der Winzer konnte es nur nicht wirklich handeln und musste erst wieder lernen, mit Sponti Tönen zu arbeiten. Und gerade das ist ja eigentlich so dieses traditionelle Winemaking, die Reinzuchthefe vergorenen Wein kam ja erst in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts auf. Bis dahin waren ja alle Sponti-Weine und mittlerweile gibt es viele extrem interessante, spontan vergorene Weine und viele Verfechter dieser Technik sagen, also dann, wenn du nicht merkst, dass es ein spontan vergorener Wein ist, dann ist es ein guter, spontan vergorener Wein. Und es gibt dem Wein viel mehr Schichten, also eine gewisse Vielschichtigkeit, viel mehr Tiefe und viel mehr Charakter. Ein klarer Weinfehler ist Oxidation. Mhm. Was ist Oxidation?
Wenn es rostet.
Wenn es rostet. Danke, dass du meine eigentlich so dumme Frage mit viel Humor begegnet bist. Also klar, wenn man kann sich immer so am Apfel vorstellen, wenn ein Apfel wirklich oxidiert ist, ist er braun, dann ist er richtig dunkelfarben, er ist nicht mehr klar eben auch in seinem Farbbild, er schmeckt eben auch nicht mehr fruchtig, er ist modrig, er ist unappetitlich, man möchte ihn nicht trinken und dann, wenn es Überhand nimmt, eben auch absolut keinen Genuss mehr, den irgendwie genießen oder irgendwie zu verarbeiten. So ist es beim Wein eben auch. Oxidation kann zum einen künstlich, kann aber eben auch gewollt entstehen. Es gibt eben auch die sogenannten gekochten Weine oder die madeirisierten Weine. Das sind Weine, die dann eben Weine eben auch wie Sherrys oder so, die aufgespritteten Weine, also wo die Oxidation teilweise gewollt ist und wo man das eben als Spielart des Weins nimmt. Es gibt aber eben auch Weine, wo es dann irgendwann, wenn sie zu alt werden, wenn sie irgendwie Sauerstoff gezogen haben, wo es nicht gewollt ist. Hast du schon mal vom reduktiven Ton, also dem kompletten Gegenteil gehört?
Nein. Also reduktiver Ton. Das Gegenteil zur Oxidation. Mhm.
Genau.
Nee.
Also Oxidation ist ja etwas,
was... Ist das jetzt schlimm? Muss ich mich da schämen, auf den Boden werfen? Muss ich irgendwie bedrückt sein? Bin ich jetzt doof? Huch. Fällt mir gleich das Buch runter.
Muss ich das in der Gänze verantworten oder kann ich den letzten Teil einfach stehen lassen?
Naja.
Wie auch immer. Also Oxidation ist etwas, was normalerweise ungewollt ist, außer in gewissen Gebieten. Oder eher jetzt bei Weinen wie zum Beispiel im Jura. Reduktion ist etwas, was... nicht gewollt sein kann, aber manchmal als Spielart des Weines genommen wird. Und es erzeugt in dem Wein, also dieser reduktive Ton, ein Aroma, das erinnert so ein bisschen an Feuerwerk, an, hast du sowas vielleicht schon mal im Wein, oder vielleicht hast du sowas schon mal im Wein gehabt? Es gibt einige
Feuerwerk, meinst du diesen Feuersteingeruch, Geschmack?
Ist ein bisschen was anderes. Feuerwerk ist so, wenn du dieses abgebrannte Schwarzpulver so ein wenig im Wein hast. Also nicht so Feuerstein, als würdest du zwei Steine aneinander schlagen und den Steinstaub in der Nase so gefühlt aufsaugen, sondern als würdest du eben beim Feuerwerk das Schwarzpulver abbrennen und genau das riechen. Das ist so ein ganz hauchzarter Ton, der manchmal, gerade bei großartigen Chardonnays, so dieses i-Tüpfelchen sind, die eigene Tiefe also die auch richtig neu.
Also diese Richtung, ja, ich würde auch wunderbar. Ich versuche mir das gerade zu vergegenwärtigen, aber ja, glaube ich.
Das ist ein Ton, also ich bin da mega Fan von. Gerade so um die 2000er hat man im Kalifornischen also ein bisschen mit gearbeitet bei Talley oder bei Talbot. Und im Burgund gibt es einige sehr, sehr renommierte Produzenten, die eben mit diesen reduktiven Tönen arbeiten. Und genau das ist das, was ich am Anfang sagte, was eben dieses leicht verfärbte Blatt an einem Baum sein kann. Also wo man sagt, man hat eine Spielart, eine Handschrift, weil genau diesen Ton eben zu handeln, ist wahnsinnig schwierig. Wenn dieser ausbricht, wenn die Reduktion Überhand nimmt, dann wandelt sich dieser Ton wie so ein Biest in einen Ton, der so an feuchten Scheuerlappen erinnert, der an teilweise auch faule Eier erinnert, der an Knoblauch, an Zwiebeln erinnert, der an alten Waschlappen erinnert. Und dann kannst du den Wein eigentlich nur wegschütten, kannst ihn nicht reparieren. Der Ton kann zum einen gewollt erzeugt werden, wenn du einfach mit in einer gewissen Phase der Weinproduktion mit Luftabschluss arbeitest, also den Wein unter Stress setzt. Das ist ein Stresston, der dann entsteht. Oder wenn er während der Produktion eben zu wenig Sauerstoff bekommt. Du kannst es relativ interessanterweise gut für frische, leichte Weine nehmen, selten für Rotweine. Und es kann störend wirken bei Weinen mit relativ vielen Tanninen. Da muss man sehr, sehr gezielt und sehr bewusst mit diesem Ton umgehen. Ein weiterer Ton...
Hätte ich jetzt applaudieren müssen? Also, könnte so als Zwischenklackhörer fungieren? Also im Fernsehen gibt es ja diese Anfangsklackhöre, also diese, so bei Talkshows. Ne? Da steht ja immer so, also, da muss ja, wenn jemand was gesagt hat, steht irgendwo an einer Ecke, den man nicht sieht, und der klatscht dann so an. dass die anderen dann mitklatschen. Das ist das, was ich immer im Flugzeug mache. Ich klatsche so leicht an, damit die anderen dann beim Landungsklatschen volle Hütte Gas geben
können. Bei Stefan Raab war es so, dass die Schilder hochgehalten haben, also da ganz bewusst jetzt
geklatscht. Ja, weil die das hops genommen haben, aber ja, in den ganzen Shows ist das, und weil er ja mit offensiv umgegangen wird, aber in diesen ganzen Shows ist das tatsächlich so. Da wird vorher eingeheizt. Also viele Moderatoren haben ja als junge Leute als Einheizer angefangen. Haben so im Publikum als erstes mal aufgeklärt, was zu tun und zu lassen ist, wie man zu gucken hat und was man, ne, und überhaupt, und wann es zu klatschen gilt und dass man Gas geben soll und so weiter. Und die sind meistens auch so Witze-Weltmeister, um da so ein bisschen gute Stimmung, also um die nach einer großen Studio-Rundgang-Führungsgeschichte durch die Bavaria-Studios dann irgendwie leicht gelangweilten Menschen irgendwie ein bisschen in Fahrt zu kriegen. Dann gibt es auch welche, die nach dem Studio bleiben und eben dieses Anfangsklatschen dann eben noch, damit alle jetzt muss geklatscht werden, das war eine tolle Sache. Damit der Zuschauer zu Hause das Gefühl hat, selbst wenn es langweilig war, Mensch, die vor Ort sehen das anders, das muss ganz fetzig sein.
Ist natürlich doof, wenn die Vorband besser ist als der Hauptact. Gibt's
auch.
Aber gibt es die noch, die Einheizer? Ja. Oder sind die jetzt im Rahmen von Kostenersparnis dann irgendwie auf der
Strecke? Nee, also nicht so schlimmer, als wenn du, stell dir vor, da hast so eine Talkshow und da sitzen halt, du siehst im Bild da, weiß ich nicht, 200 Leute sitzen und die bewegen sich nie. Also keine Unmutsäußerung, kein gar nichts. Gibt auch so ein genaues Screening.
Also große Hype der Talkshows.
Ne, wenn dann die Leute reinkommen, hast du so Experten, die dann sagen, ey, das könnte ein Problemkandidat. Also muss ja auch immer darauf gefasst sein, dass irgendwie einer irgendwie so eine Sendung stören will oder irgendwie sinnlose Kommentare. Auch schon bei der Auswahl der Gäste wird auch da, also die Studiogäste, die dann da hingesetzt werden, da wird auch schon drauf geachtet. Nee, sowas gibt's schon noch, ja. Also solange es eine Talkshow gibt mit Menschen.
Aber der große Hype so dieser Talkshows ist vorbei, dass man wirklich da gezielt irgendwie nach, keine Ahnung, München, Berlin, Köln reist und sagt, ich möchte da unbedingt bei XY Stern TV sitzen und da mal Gast sein.
Also diese großen, finde ich, es gibt diese ganz großen Talkmaster, die eine Erscheinung, was weiß ich, also man kann über die Wetten, das Jungs, Gottschalk, Lippert und Lisa Elstner sagen, was man will, gerade auch über Gottschalk, aber das war schon eine Institution, ja, da wollte man eben mal Gast sein und diese großen Shows so in der Art und Weise, das gibt's kaum noch. Also du hast diese ganzen komischen Castingshows, wo die halt mit irgendwelchen Teenies vollgestopft sind, die sich da irgendwelche Musikanten angucken oder Jungstars oder eben ihre Verwandten. Das ist sicherlich was Großes, aber diese großen Ikonen, dass du so die und die Talkmaster-Geschichte, dass man da unbedingt dabei sein will, sagt sich jeder, gut, guck ich mir im Fernsehen an, reicht mir vollkommen. Also die gute alte Zeit ist, oder die Zeit des guten alten Autogramms ist ja auch vorbei. Also du hast halt noch so verrückte mega begeisterte oder auch manchmal ein bisschen seltsam aussehende Menschen, die dann tatsächlich noch so nach irgendwelchen, die wissen dann genau, dass dann eine Talkshow dann aufgezeichnet und dann lungern die da in irgendwelchen Eingängen und Ausgängen und Hintertüren von Studios und Fernsehsendern rum und wollen dann noch ein handgeschriebenes Autogramm haben. Ja, aber ansonsten ist heute zack, bumm, Selfie gepostet, Ende Gelände.
Ja, und Ernst Huberti ist ja jetzt auch gestorben, also der Mr. Sportschau. Daher ist einer der Großen letztlich auch der Sportkommentatoren dann ja irgendwo auch von uns gegangen. Ich glaube, es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, weil es so viele gibt. Also weil du ja im Prinzip, keine Ahnung, allein geführt 50 Fernsehsender hast, die ja von morgens bis abends bespielt werden, wo irgendwelche Leute irgendwas zu sagen haben. Und früher gab es halt zwei Sender,
Jein.
Die halt nur 10 Stunden irgendwas hatten und dann... oder?
Ja, also wenn man jetzt, gut, diese Zeiten von Oertel und so, die, was war hier Dagmar Czapanski, nennt eure Kinder Dagmar?
Der leider auch gestorben ist, ne?
Da gebe ich dir recht.
Nennt eure Kinder Waldemar.
Nicht Dagmar, entschuldige. Genau, nennt eure Kinder Waldemar.
Nennt eure Kinder Dagmar.
Nennt eure Jungs Dagmar. Nein, da gebe ich dir recht, das ist natürlich so, das war eben ein Fernsehsender und der Kommentar war dann eben einfach gesetzt und das hat die Zeit bestimmt. Das ist, ja, in der Mannigfaltigkeit geht das unter, aber ich glaube dennoch, dass die richtig großen Guten, die setzen sich durch. Also wenn die jetzt im amerikanischen Markt gibt es, weiß ich nicht, 7.500 verschiedene Fernsehsender, 80.000 Talkshows und trotzdem spricht man eigentlich so über Norton Graham, über Jimmy Fallon und natürlich auch wenn es jetzt inzwischen bei Netflix läuft, irgendwie den Letterman, also so viel sind es dann gar nicht, die so als ganz große Gesichter dann irgendwie gelten. Und da in Deutschland sind das irgendwie, finde ich, nicht so viele, die so ikonische Typen sind, die so einfach geil sind, ja.
Aber hast du den Überblick über den sonstigen europäischen Markt? Also gibt es sowas in England? Ja, aber in Frankreich, Italien, Spanien? In Japan wohl schon. Also da gibt es...
Also es gibt in jedem Land gibt es so Personenkulte und gibt es so ganz bestimmte Moderatoren, die da ganz fetzig sind. Wobei auch da natürlich, dass sich insofern etwas überall verändert, dass das sehr in diese jungen, hübschen, also in den Bereich absackt, wo natürlich noch so Fankultur da ist, wo du halt so Teenager hast, die auf in den sozialen Medien den Leuten irgendwie dann Riesenaufrufe, Riesenfangemeinden bilden und so. Es sind dann eher so jüngere Stars, die dann, ja, also wo viel Bewegung ist. Aber du wirst heute... sowas wie früher mit den Beatles passiert ist, also wo so ein ganzes Land lahmgelegt wird, wenn ein Star oder eine Band irgendwo einreist, das wird es so kaum noch geben.
Würde ich gar nicht sagen, weil allein Tokyo Hotel hat uns ja bewiesen, dass
du hast dann diese gewissen Fans, aber jetzt wenn früher die...
War ja bei Beatles nicht anders. Ja,
da war so eine Stadt lahmgelegt. Da hat auch keiner mehr irgendwas erwartet. Wenn der da wurde, hat es bumm gemacht, ja. Oder es gibt da früher diese Konzerte, auch mit Queen noch, wo gefühlt fast 1 Million Menschen dann irgendwie da waren. Ich weiß nicht, ist diese große Begeisterung, ich glaube immer das Gefühl, aber es ist natürlich eine rein persönliche Wahrnehmung, die Menschen immer gesättigter werden und dadurch, dass ja irgendwie alles überall erreichbar ist, du musst halt nicht zum Konzert, du kannst halt auch einfach auf Insta gucken, was dein Star da irgendwie macht und dann beim Konzert stehen sowieso 80.000 deiner Kumpels, die auch alle durchgehend da irgendwie ihr Handy laufen haben, gibt ja genügend Künstler, Musiker, Moderatoren, Comedians, die irgendwie ausflippen, wenn da in der ersten Reihe die Leute einfach, du nur in Handys guckst. Und dich immer fragst, immer guckt ihr noch diesem Konzert zu oder nehmt ihr das nur auf? Und dann für wen? Ich meine, am Ende landen da bei YouTube dann 7.800 verschiedene Videos, alles völlig verwackelt, kaum zu ertragen. Aber eigentlich haben die Leute das Konzert verpasst. Also, I know, aber diese großen, aber jetzt noch zurück zu der Fernsehtalk-Welt in Deutschland, da fehlen mir die ganz großen irgendwie. Ja, Anne Will gibt es schon eine Weile, klar. Ja. Die machen das auch alles ganz artig. Fand Frank Plassberg, der hat abgedankt. Der war schon so ikonischer Typ irgendwie, weil er ganz klar war. Aber der war jetzt auf der anderen Seite auch kein so Everybody's Darling Typ. War ein ganz kantiger Journalist. Mhm. Aber mir fehlen so diese... Ja, den Raab kannte jeder. Und sein Nachfolger hat man vergessen, der heißt irgendwie Pustekuchen oder sowas.
Ich habe aber gehört, dass der das ganz gut machen soll. Also es ist, läuft jetzt in einer Zeit,
wo ich ihn jetzt mal bei einem Dreh erlebt.
So selten, leider Fernseher, aber...
War ich bei einer Veranstaltung, bei so einer Gala und da hat er das irgendwie so ein bisschen durch den Schmutz gezogen, was ja sein gutes Recht ist. Fand ich aber uncool. Also fehlte mir so die...
Okay.
Der neigt so zur Angst vorm Kunden, also bei der Konfrontation mit dem echten Leben, wenn er so mit einem Kamerateam da irgendwie rumrennen muss und den Leuten dämliche Fragen stellen muss. Das ist schon eine hohe Kunst.
Ja, es sind aber einige, also ich hatte eine meiner größten Enttäuschungen und das ist ja natürlich auf der einen Seite klar, bei Harald Schmidt, als ich den mal live in real erlebt habe, auch nicht irgendwie in der Kunstszene, sondern eben als normalen Menschen, dass der eben ganz anders wirkte. Klar können nicht andere einen Witz reißen, oder erwartest ja auch keiner.
Also, das ist ja dort auch, also inwiefern, was war das für eine Situation? Weil ich natürlich, das sind ja Leute, die, wenn die so in der Öffentlichkeit stehen, das wirst du ja überhaupt nicht haben, ja. Und du, die Leute, es ist ja das Allerschlimmste, wenn die dich die ganze Zeit so angucken, ja, den kenne ich doch, den kenne ich, was macht denn der, ist denn das alles, das ist ja schon wieder.
Nee, gar nicht. Also es war eine eigentlich für ihn Wohlfühlsituation in dem Sinne. Oder jetzt auch Stefan Raab, der dann irgendwie versuchen musste, künstlich irgendwie lustig zu sein, wo du gesagt hast, nee, du bist nicht lustig. Und das,
boah, das ist das ganz große Problem der gedacht, sondern es war so dieses innerliche, dass jeder oder der Clowns sozusagen, die allen unterstellen, dass die von Hause aus lustig sind. Das ist meistens ja das Gegenteil. Also wie hieß er denn auch mal, Mirko Nonchef, so der Obersuper Lustige, und dann ging es ihm gar nicht gut. Ne?
Aber bei Mirko hätte ich schon gedacht, dass der, ja gut, dass der schon innerliche Probleme hat und dass der, also ein anderes Segment, der.
Der ist tatsächlich mal abends bei einem Essen erlebt und der war schon der Typ, der da irgendwie ein Ding am anderen gegeben hat und schon auch einen pfiffigen Kommentar, also der, der bissig pfiffig und pointiert war, ja, aber ist schwierig, ja. Das in der Öffentlichkeit stehen, das kann mit hohen Preisen für einen selbst verbunden sein. Wir sind aber bei Weinfehlern gewesen, Silvi. Heute eigentlich sind wir jetzt völlig abgeschwoffen. Und du hast wirklich völlig recht, was die zweite Joggingrunde betrifft. Auch die zieht gerade am Jogger vorbei.
Der wahrscheinlich stehen blieb und sich voll Lachen über die deine Kommentare nicht mehr halten konnte. Na, wie auch immer, kann das eben manchmal so ein Weinfehler die Essigfliege im Wein sein. Und Essig ist ja natürlich auch auf der einen Seite ein ganz gravierender Weinfehler, wenn
kleine,
ein
miese
Wein einen Essigstich hat. Boah, es gibt echt, also ich finde, das polarisiert auch ganz gravierend Weintrinker.
Oder sowas, heißt die nicht so? Ich weiß nicht, es war hier die gemeine Fruchtfliege.
Bestimmt.
Ich habe nämlich in der Schule Biologie-Leistungskurs gemacht. Ja. Dann ist doch, wird doch die Erblehre wird doch an diesem Viech durchexerziert, ne? Naja, egal.
War es bei euch da auch so, dass die Streber, die das sofort rausschießen konnte, keiner leiden konnte?
Das stimmt. Klugscheißer kann keiner leiden. Das stimmt. Ja, sage ich meinem Sohn auch immer.
Hattest du Freunde, oder?
Nee, eigentlich nicht. Ich war ein einsamer, völlig einsamer, vernachlässigter.
Der die lateinischen Namen von Fruchtfliegen lernen konnte.
Ja, ich war auch der erste im Bio-Leistungskurs.
Wie auch immer, die Fruchtfliege, also wie gesagt, das.
Weiter bitte.
Polarisiert Weintrinker, ganz klar und definiert. Also es gibt manche, die stört das überhaupt nicht. Also die riechen den daraus resultierenden leichten Essigstich im Wein überhaupt nicht. Andere, die schütten den Wein sofort weg. Und das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Sind da manche besonders sensibel für und manche eben weniger. Manche Winzer nutzen es als Spielart, dem Wein in der Tat ein wenig Essigsäure entwickeln zu lassen.
So ein Kilo Fliegen mit reinzukippen.
Fliegen reinzuwerfen. Nee, ist auch bei der Weinproduktion manchmal ein Riesenproblem, also das zu handeln oder das eben in den Griff zu bekommen und den Essigstich dann wieder rauszubekommen. Apropos rausbekommen, Böxer zum Beispiel, eine Schwefelreaktion innerhalb des Weines ist auch ein ganz, ganz großer Problem. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Böxer, ganz klarer Weinfehler. Der riecht dann so ein bisschen modrig, so ein bisschen eierig, so ein bisschen essigartig. Das ist zum Beispiel etwas, was du mit Luft wegbekommst. Egal ob ein Schwefelböxer, ein Lagerböxer ist schon wieder schwieriger, aber wenn du diesen ganz, ganz leichten, modrigen, fauligen, eierigen,
ist jetzt schon gut, ich hab's
Ton
vor mir.
Im Wein hast, kannst du das Glas stehen lassen, schwenken, es mit Luft versorgen. Bei der Weinproduktion ist es so, dass der Wein dann relativ intensiv und stark umgepumpt wird, um ihm möglichst viel Luft zuzugestehen, dass im Prinzip die Schwefelverbindung sich auflöst und dieser Ton verfliegt. Manche sagen eben auch, es reicht, wenn du dem Wein Kupfer beimischt. Jetzt kannst du irgendwie einen Kupferdraht aus dem Baufachgeschäft holen oder eben irgendwie einen Kupferpenny sozusagen ins Glas werfen. Finde ich auch nicht so appetitlich, wenn man sich überlegt, wer vorher den Wein, den Kupferpenny dann irgendwie in der Hand hatte.
Aber an Kupfer bleiben noch keine,
ob man die Wein danach noch trinken möchte.
Dachte ich. Na gut, wenn er.
Riech mal am Geld.
Also am Geldschein. Das ist
das, was
übel.
Man am Geld. Na, da riechst du nur das Koks, also der es erkennt. Aber beim Geld riecht ja auch Kupfer riecht, und da riechst du wohl die ganzen Hautpartikelchen der verschiedenen Menschen, die es in der Hand hatten.
Ich habe
wir schweifen heute ab.
Noch eine zum Thema Geld. Da habe ich Afrika-Autoversteigerung. Westafrika. Und dann kamen die immer alle an mit so beutelweise Geld und so. Und dann saßen die da irgendwie alle da und das Geld gezählt. Und dann habe ich dann gehört, dass die Geldzähler viel Geld gekriegt haben. Also ein relativ hohes Honorar. Ich dachte, warum denn das? Naja, weil wenn die jetzt das Geld gezählt haben, die sitzen also in einem Raum, zählen das Geld, die sind jetzt die nächsten 3 Tage krank. Und dann wurde mir dann auch erzählt, wie die Menschen so ihr Geld transportieren oder wie Menschen vor das Geld vor anderen Menschen verstecken, wenn sie gar keine Taschen haben und so. Also das war schon verrückt. Also so Geldscheine.
Und wie wurde es versteckt? Also du kannst ja auch das Kind beim Namen nennen.
Ja.
In okay.
Im Püschi.
Okay.
Oder auch, also da irgendwie unten rum auf jeden Fall versteckt. Gibt ja noch mehr Öffnungen. Also das ist schon verrückt. Da wurden die Geldzähler immer krank. Und das roch auch krass, wenn in diesen, also er kann es so sagen, du kommst in diesen Geldzählerraum rein, weil wir wollten das drehen und Bilder davon machen, dann bin ich da rausgeflogen aus dieser, also von dieser Gestank, das roch so nach Arsch. Das kannst du dir nicht vorstellen.
War das bei einer deiner Rallyes?
Genau, das ist so eine Charity.
Wie kommst du in diese Situation?
Rallye, genau. Die geht von Deutschland nach Afrika und dann werden die Autos ja zum Schluss alle versteigert. Und dieses Geld kommt dann verschieden. Also zum Großteil so einem Schulprojekt dazu zugute.
Ah.
Anyway, aber erstmal müssen die ja verkauft werden und da wird noch oder wurde noch bar bezahlt.
Da sind wir gerade beim Thema, also Mäuseln ist zum Beispiel ein relativ moderner Ton. Das riecht so nach Mäusestall, weil wir gerade bei deinem Thema dort waren.
Ehrlich gesagt,
und das ist eben auch so ein Thema, oder ein Weinfehler, wenn deine Tochter den innerlichen Wunsch haben wird,
niemals, auf keinen Fall.
Eine Mäusefarm aufzubauen. Sie kann den Wunsch haben.
Die Frage ist halt, ob du den Wunsch erfüllst.
Ach, den hörst du nicht, okay. Also bitte auch nicht mit Hamstern, also einen Hamsterstall verwechseln, sondern schon dieser typische Mäusecharakter, den man da riecht, der entsteht, wenn ein Wein oder wenn säurearme Wein zu warm vergoren sind oder im trüben Zustand zu lang gelagert wurden oder eben zu gering geschwefelt oder gar nicht geschwefelt wurden. Es entsteht auch teilweise in der Naturweinszene, wird oft als Spielart des Weines dargestellt, also als Natürlichkeit im Wein. Wahrscheinlich auch so ein bisschen der Punkt gewesen, warum viele Naturweingegner gesagt haben, es ist eigentlich alles Quatsch, was ihr da macht und ihr versucht, die Sache nur schön zu reden. Ob es ein Weinfehler ist oder einfach nur eine Spielart sei dahingestellt, wer es trinken möchte, kann das wirklich sehr, sehr gerne trinken. Und weil wir gerade bei den animalischen Tönen sind, ist einer der eigentlich legendärsten und bekanntesten Weintöne der Brett-Ton. Brett kennst du auch, oder?
Da gibt es übrigens auch eine schöne Geschichte. Bin ich von wegen Namen, also von wegen Brad Pitt, da bin ich durch Sachsen-Anhalt gefahren mit dem Auto, weil wir abkürzen mussten. Habe ich die Geschichte schon mal erzählt, die war aber einfach zu, die muss ich nochmal erzählen. Und da.
Du hast es schon mal erzählt, aber erzählst du nochmal.
Da sind wir an einem Grillimbiss vorbeigefahren, der den Namen Brat Pitt trug. Das fand ich schon stark. Also da, Brat Pitt ist, also schon auch nicht Pitt als Grube, sondern eben ne, die Grube, aber sonst mit 2 T. Das war schon ganz klar auf Brad Pitt gemünzt, aber Brat Pitt, der Imbiss. Mhm. Also falls Sie durch irgendeinen blöden Zufall die hören, die das kennen, das ist dafür ganz dickes Chapeau, schlägt auch alle Friseurtitel, die es so gibt, oder Hairstylisten-Salons Namen mit hier Querschnitt, Schnittpunkt und so weiter. Da gibt es übrigens auch so ganz
Das ist wirklich der Hammer ist, also wie kreativ die sie wirklich sind,
ja,
unglaublich, schnittig. Also da, und da überlege ich mir, ja, wenn du dein Lebenswerk, also verrichtest und du musst jeden Tag in einen, keine Ahnung, bei Dönerbuden ist ja genauso, dass die ja dermaßen kreativ mit den Namen sind und du musst in Döner 66 gehen oder was
auch immer.
Das geht ja
alles noch, ich finde, also, dass die Haarschneider-Fraktion da schon echt ganz weit vorne ist, also da kommen Sachen zustande. Ja. Es gibt ganz Internetseiten, Clips dazu, wo diese ganzen Titel zusammen geknattert werden und wo du kommst nicht, das ist der Hammer, das ist wirklich richtig gut. So, wollen wir jetzt mal langsam jetzt zum Ende kommen? Meine Tochter hat heute Morgen zu mir gesagt, Papa, was machst du heute? Ich muss los, nachher meinen Wein-Podcast. Ja, ich dachte, Wein-Podcast. Wieso redest du denn über Wein? Red doch mal über was Cooles, so über Filme, die du magst oder so. Jetzt du.
Ja, ich mache mit dem Langweiligen weiter. Also wegen Brad Pitt wollte ich nur noch gerade sagen, das ist vielleicht eine Frage des Brad Pitt, des Slangs, also wie man es ausspricht. Und wenn du das wieder mit dazu nimmst, also wenn du die jeweilige Mundart dort, wo dieser Bratwurststand entstanden ist, dir im Original-Slang vor Augen oder ins Gehör hältst, dann macht das auch wieder Sinn, weil dann entsteht auch wieder Brad Pitt draus.
Ja, wo man die Sachsen-Anhalter, das ist ja eher so ein leicht
gieriger,
junger Meiner, immer zu Brad Pitt. Also ist doch eher so die Richtung, oder ist das...
Vielleicht kann es da jemand aufklären, aber wie auch immer, Brad, da waren wir, beim Brettton, der eigentlich in dem Sinne die kurze Abkürzung.
Die kurze Abkürzung, ich verstehe, das ist natürlich Abkürzung sehr gut. Das ist der weiße Schimmel, meinst du?
Bretternomizis, jetzt bringst du mich ganz durcheinander. Und das ist ein einer der legendärsten Fehl- oder Weinentwicklungstöne, die es in der Weinwelt gibt und wo wieder der Punkt ist und der Diskussionsansatz. Braucht man das? Ist sowas gesund? Kann man es überhaupt handeln? Und legendärste Bordeleser Gewächse, großartigste Weine aus dem Rhonetal, seltenst, aber manchmal eben sehr spannend im Burgund, haben genau diese Töne. Und die erinnern so ein bisschen an Pferdeschweiß, an Kuharsch, an leicht erdige Töne, an... man assoziiert es mit nassem Hund, Hundekot, Pilze, das riecht alles oder es erklärt sich nicht lecker, wenn man es eben beschreibt oder wenn man das eben in der Weinbeschreibung mit aufführt, aber es ist ähnlich wie Moschus, was ja, wenn man weiß, was sich dahinter verbirgt, der Nebenton einer Analdrüse ist es, glaube ich, auch nicht unbedingt etwas Bereicherndes, wo man glaubt, dass man es im Leben braucht. Aber hier braucht man es manchmal im Leben oder besser gesagt im Wein. Aber wenn man es nicht handeln kann, ist der Brettton oder diese Brettanomyces-Ton, der sich, oder Pilz, das ist eine Pilzart und ein Bakterium, was sich an den Kellerwänden festsetzt, etwas, was deine gesamte Produktion auffressen kann, jegliche Art von Fruchtkompetenz in dem Wein, total zerstört und die Weine nur noch nach diesem Keller und nach diesen animalischen Tönen riechen lässt. Und dann hast du das große Problem, wenn das einmal passiert ist und wenn du es nicht handeln kannst, wenn sich das von mir aus auch durch ein gekauftes Fass aus einem anderen Keller einschleppt, du es nicht in deinem Keller haben möchtest, kannst du nur den Keller abreißen. Du kriegst diese Dinger nicht aus deinem Keller. Aber eben, bis du es handeln kannst, bis du dieses Biest handeln kannst, kann es etwas Großartiges sein. Und ich liebe Weine mit Brett, auch wenn ich manchmal diese animalischen Töne in Überzahl nicht unbedingt so sehr mag. Ein weiterer Ton, aber, der durchaus...
wie viel kommen denn noch?
Ich würde am Schluss, würde ich vielleicht so im Abspann nochmal mir eine Liste vorzaubern, mal schauen, ob ich die schnell finde, wo alle Fehltöne oder alle abnormen Töne im Wein irgendwie
aufgezählt werden. Das will ich jetzt nochmal einen Kaffee machen.
Können wir dann nicht. Vielleicht, dann kannst du schon schlafen gehen. TDN. Klingt wie so eine Boyband oder wie so eine Girlband. Ich will da auch jetzt nicht irgendwie... Genau. Wenn du ihn, wenn du ihn ganz aussprichst, ist das Dremethyldehydranoph.
Mein Opa sagt schon immer, Obacht vor Dingen, in denen das ganze Alphabet enthalten ist. Ne? Das ist auch sowas.
Dremethyldehydro...
Es ist ein...
Talin. Es
kommt vom Bosporus, oder was?
Dremethyldehydronaphthalin. Ich habe das mal auswendig gelernt. Das ist aber schon ein paar Jahre...
Also ohne Erfolg augenscheinlich. Ja.
Da... Nein, das ist wirklich... Dremethyldehydro...
Komm, jetzt hau doch jetzt, also, komm, jetzt wird's doch eh.
Wie hier bei Mary Poppins, da kannst du ja auch.
Das wird doch jetzt alles unsachlich so. Jetzt komm, mach mal einen Punkt hinter allem. Weil die zweite Stunde. Das ist
dieser ganz typische Kerosinton. Den Kerosinton kennst du. Wenn
man im Flugzeug sitzt und es stinkt.
Nein, wenn du Riesling riechst und du hast hier einen Petrolton, der an Kerosin erinnert oder an Raltankstelle. Und witzigerweise ganz viele, auch Sommies oder. Oh Mann, das wird hier nicht qualitativ hochwertiger, Lars. Nein, aber
ich trinke trotzdem immer Riesling im Flugzeug.
Ja, ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Also, das ist ein Ton, der sehr geschätzt wird.
Auch im Flugzeug.
Auch nicht im Flugzeug, der aus den Carotoniden.
Das sind die Bewohner des Planeten
Carotinoiden. Ich muss sie gleich abbrechen.
Komm durch.
Carotinoiden
die essen also
entsteht
Möhren.
Und durch Reife entsteht und die entstehen in den Schalen mancher Rebsorten besonders intensiv durch eine intensive Sonneneinstrahlung. Und die erinnern uns eben an diesen typischen Kerosinton.
Aber
falsch
kann man trotzdem
ist dabei,
mal feststellen,
dass es aus spontan
typischer Kerosinton. Was heißt denn das? Also, dass man so, Mensch, immer sonntags morgens, wenn man am Flugplatz wohnt, dann ist es, das ist so der typische Kerosin am Morgen.
Wenn du an der Tankstelle stehst, hast du einen bestimmten Geruch Diesel in der Nase. Das ist der Kerosinton. Die wenigsten kennen das, ja, es hat ja auch mit Kerosin zu tun.
Ja,
Dieselton, je nachdem, was du. Riecht aber sehr ähnlich. Also dann nennt es ein ölfundiertes chemisches Element, was zur Fortbewegung der Transportelemente genutzt wird. Wie auch immer du es umschreiben möchtest, who cares?
Gut.
Ich versuche nur Brücken zu schlagen oder Adaptionen, damit der geneigte Weintrinker es versteht, was wir damit meinen. Sonst müssen wir über TDN oder
Obacht von diesen Worten.
Scheiße. Reden. Okay.
Ich hab da einfach coolen Wasserstoffgemisch. Ja.
Pass auf, wir. Besser. Wir machen mit was Leichterem weiter. Also, sprudelnder Wein. Und wir reden nicht vom, wir bleiben beim Riesling, wir reden nicht vom Sekt oder nicht vom Schaumwein, sondern ungewollt sprudelnder Wein. Ist ein, oder könnte ein Weinfehler sein? Könnte ein Weinfehler sein, insofern, dass der Wein noch einen gewissen Restzucker hat und entweder Verunreinigung innerhalb der Flasche am Korken, teilweise eben auch Hefebestandteile, die nicht rausfiltriert wurden, fangen an, damit zu reagieren. Der Wein hat noch ein bisschen Sauerstoff und es entsteht eine zweite ungewollte Gärung in dem Wein, die wenig Kohlensäure entstehen lässt und der Wein sprudelt beim Öffnen. Kann schön gerettet werden, wird teilweise eben auch in verschiedenen Weinsegmenten, eben auch in der Naturweinszene teilweise, wenn man dort nicht sauber gearbeitet hat, dann schön gerettet, dass der Wein so sein sollte oder es ist eben ein besonderes Exemplar, es ist eigentlich ein ganz klassischer Weinfehler. Es gibt aber eben Weinarten, wie zum Beispiel beim Vigno Verde, bei manchen Riesling, da sind wir wieder beim Riesling oder beim Grünfeldliner, wo dem Wein bei der Abfüllung entweder ein wenig CO2 zugesetzt wird oder der Wein mit ein wenig Gärkohlensäure abgefüllt wird, wo der sprudeln darf, eben ganz leicht sprudeln darf, 0,5 Bar hat und das Ganze durchaus eine Bereicherung sein kann. Aber im klassischen Sinne ein Weinfehler.
Okay, was haben wir denn noch?
Geranium. Also nicht das Restaurant in Kopenhagen.
Du meinst die Pflanze, die bei der Oma im Garten wächst?
Genau. Der an die Blüten und die Blätter von Geranien erinnert.
Okay.
Und der entsteht einfach durch die Reaktion von dem Konservierungsmittel Sorbinsäure mit Bakterien, wie Essigsäure, Milchsäurebakterien und entsteht oft eben bei BSA vergorenen Weinen, also beim biologischen Säureabbau. Ist aber eben auch etwas, was gerade neuzeitlich, also was eigentlich seit 30 Jahren erst so richtig gewahr oder präsent ist. Und was auch erst in den letzten Jahren durchaus präsent ist oder erscheint, ist zum Beispiel der typische, der typische Uta-Ton. Das ist ein ungesunder Alterungston, der durch Trockenstress besonders entsteht. In den letzten Jahren kaum noch auftauchte, weil die Winzer es erkannt haben und teilweise dagegen wirken können mit Mittelchen und Mittelchen. Aber weißt du, was zum Beispiel absolut neu ist als Fehlton, was kaum jemand auf dem Schirm hat und was gerade ein Riesenthema ist? Der Rauchton.
Das ist der Ton, wenn einer Rauche an meinem Glas genippt hat.
Das ist der Ton, der entsteht, wenn Waldbrände in der Nähe oder direkt in den Weinbergen, gehütet haben. Und der in der Tat in den Weinen wieder erkennbar ist. Und das haben anfänglich australische Forscher erkannt. teilweise hat das, also gibt es verschiedene Forschungsstudien in Deutschland, in Amerika, die eben nachgewiesen haben, dass die Weine diesen typischen und dann aber sehr ungesunden Rauchgeschmack haben, der nicht gleichzusetzen ist mit diesem künstlichen Barbecue-Geschmack bei Burger King, sondern einen richtigen verkohlten Geschmack oder so einen leichten fleischigen Geschmack. Und das passiert, es gibt ja eine gewisse Phase im Wein, wenn die Weinbeere kurz vor ihrer Reife-Endphase ist, wenn die Farbe sich verändert. Also wenn eben auch rote Beeren von grün in rot oder in blau sich wandeln, dann verändern sich verschiedene Zellformationen innerhalb des Weines. Und die Asche, die auf den Trauben liegt, wird dann in der Schale eingeschlossen und dann später beim Produktionsprozess freigesetzt und dieser Rauchgeschmack entsteht dann beim Produktionsprozess. Man kann sowas verhindern, wenn man eben keinen klassischen Rotwein, zum Beispiel einen Blanc de Noir, produziert. Der weist den Rauchgeschmack nicht auf, sonst sind die Beeren rein für Rotweinproduktion verdorben, was gerade ein Riesenproblem in Kalifornien, im Napa, im Sonoma Valley ist, wo ja direkt in den oder nahe der Weinbergen riesige Feuer existierten, was im chilenischen, was im südeuropäischen ein Problem ist. In Bordeaux geht es. Es wird zwar auch mal mit Bordeaux so in Einklang gebracht, aber da war es an den Randzonen des Grafen, des Pessac-Léognan und des Sauternes, wo Feuer wüteten. Da ist es nicht so ein Riesenthema, aber im Sonstigen eigentlich Europa der neuen Welt ein Riesenthema und es wird demnächst ein immer größer werdendes Thema werden, dieser typische Rauchgeschmack. Soll ich dich weiter langweilen?
Nee, hast du eigentlich schon genug. Also Entschuldigung, den muss ich jetzt bringen. Ja, alles gut. Aber ich finde, dass du trotzdem viel verlangst, also dass in so einem Staccato-Schritt, trotz aller Witze, die wir zwischendrin machen, du hier diese Dinger runternagelst.
Du, die du machst.
Ich rede von deinen Informationen.
Du machst die Witze.
Ja, du machst die Witze. Um so ein bisschen den Unterhaltungswert hochzuhalten, dass es jetzt nicht zu annewillig wird. Zu informationsgeladen.
Okay, ich würde dann vielleicht jetzt abschließen mit einem herzlichen Lebewohl, Lars, dir die Gesamtheit der Fehltöne vielleicht noch mal vorlesen. Du kannst einschlafen oder abschalten, sobald du es möchtest. Vielen Dank für deine
Aufmerksamkeit. Ich gucke jetzt schon mal, ich hypnotisiere jetzt schon mal meine Espressomaschine und höre, ich gebe aber alles dir jetzt hier zuzuhören, sage aber wie vor dem letzten Glas, das zu viel wird. Ich sag schon mal Tschüss.
Also, es gibt den Apfelshop, es gibt den Adehydton oder eben Luft. Ey, warte mal. Weißt du, was wirklich noch fehlt, was noch ein Riesenthema ist? Das Alter, ist der Lichtgeschmack. Lichtgeschmack. Also, das hatten wir auch schon mal im Thema und das wird überhaupt nicht thematisiert, das ist aber dramatisch. Also, es ist, wenn du weiße Weinflaschen nimmst und daher meine erneute Bitte, nimm mal bitte eine Flasche, entweder Wein oder Saft und stell, du kaufst zwei Flaschen, eine direkt ins Fensterbrett für 2 Wochen, eine behältst du im Kühlschrank oder im dunklen Raum, probier den nach 2 Wochen. Der eine hat richtig diesen Blumenkohlgeschmack oder diesen Salatgeschmack und das wird überhaupt nicht thematisiert und ich finde es eigentlich nach wie vor schrecklich, dass wirklich tolle Weine in weißen Flaschen abgefüllt werden. Nicht zuletzt deshalb, weil es natürlich auch ein riesen ökologisches und ökonomisches Problem ist, weil das niemals recycelte Flaschen sein können, weil du weiße Flaschen einfach nicht recyceln kannst oder das extrem aufwendig ist, sondern die immer neu produzieren musst. Daher, also die Bitte, greift doch bitte zu Braun, im Idealfall, weil das 90% des UV-Lichts absorbiert oder im sekundären Fall zu grünen Flaschen, das sind immerhin 50%, die Weine schmecken einfach besser. Also das jetzt wirklich als Abschließendes, also ich fange nochmal an, Apfelschock, Aldehydton, also Luftgeschmack, Aceton, also den typischen Oroton, den Alterston, den man auch als verbrannten Ton bezeichnen kann. Aromaböxer, Bittermandelton, Bitterton, Böxer.
Also ich entnehme dem, dass du jetzt bei B bist, ne?
Bräselig, also wiederum verbrannt. Brauner Bruch, Brettanomyces. Depot unter Vorbehalt, Eiweißtrübung, der klassische Foxton. Erdig, Essigstich, Fassgeschmack, Filtergeschmack, Filterschock, Firn, Flaschengärung, Flaschengeruch, Essigstich, Frostgeschmack, Graufäule, Gummi, Hagel, Hefetrübung, Hochfärbigkeit, holzig, Kamm, also kammig, Käseln, Kellerton, Kochton, krautig, Lagerböxler, Lindton, Lösungsmittelton, Luftgeschmack, maderisiert, Maischegeschmack, Mannigstich, Mäuseln, metallisch, Milchsäurestich, muffig, Nachgeschmack, Lösungsmittelton, Nachkonservierung, oxidiert, Petrolton, Pferdeschweiß, Lederton, Picking, Rahn, Rancio, Reduktionsaromen, Säuresturz, Schimmelgeschmack, Schleimstein, schwarzer Bruch, Schwefelsäureföhren, Schwefelwasserstoff, Sherryton, Styrolgeschmack, TDN, Thiole, Traubenfäule, Trockenkonservierung, Uta, Versieden,
großartig.
Weindiamanten, Weinfremd, Weingrün, Weinstein, Weißfäule, Wildverbiss. Und ich danke unseren herzlichen Kollegen von wein-plus.de, die uns diese Liste zur Verfügung gestellt haben.
Und sie haben für Z, und X nicht gefunden.
Du warst bis zum Schluss wirklich aufmerksam gewesen. Vielen Dank dafür. Die
Hals noch hoch. Also in diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen.
Bis bald einmal. Hab einen wunderschönen Tschüssi. Tag, lieber Lars. Gute Nacht.